Und eines Tages werden wir ihn sehen, von Angesicht zu Angesicht. Wir leben in schwierigen Zeiten, psychologisch wirklich schwierig. Und wir wissen nicht, was nächste oder übernächste Woche kommt. Und wenn ich schon nur schaue, was in den letzten paar Wochen alles geschehen ist, wow, so viel Unsicherheit, so viel Unwissendes. Aber Jesus hat es unter Kontrolle und er geht mit uns. Und eines Tages werden wir sehen, ich war schon begeistert von diesen Sternen. Mein Vater hat mich jeweils schon auf die Sternwarte mitgeschleppt, schon als kleines Kind. Hey, Gott ist so groß, viel größer als unsere Probleme, als unsere Schwierigkeiten. Manchmal wissen wir nicht, wie wir durchkommen. Aber dieser Vater, der kennt uns und er liebt uns. Und ich denke, heute Morgen ist auch ein bisschen ein prophetisches Wort für dieses neue Jahr. Wir brauchen diesen Vater, wir brauchen diesen Gott. Und wir brauchen einander in dieser Zeit. Wir brauchen einander mehr denn je. Wir bekommen Schläge von so vielen Situationen, von so vielen Orten. Wir wollen ein Ort sein hier, wo wir einander ermutigen, wo wir einander aufrichten, wo wir einander Worte Gottes zusprechen. Halleluja. Wow. So, wo ist da mein Ding? Ja, wir haben ja schon und da nichts daher. Versuchen wir umzustellen, da mal schauen, was da kommt. Ja, sensationell. Ja, wir haben vor ein paar Wochen schon begonnen mit diesem interessanten Thema Schritt halten mit dem Wachstum, das Gott schenken möchte. Gott möchte mehr. Gott ist größer. Gott möchte dir mehr geben, als du je dir erdenken kannst, oder? Und manchmal liegt es an uns, gewisse Schritte zu tun, dass ich das verwirklichen kann. Wachstum und Multiplikation ist ein Thema in der Bibel, in der Natur, das wissen wir. Ein Apfelbaum, der voll Blüte trägt, der Früchte bringt, du kannst gar nicht alles essen, oder? Alles, was gesund ist, multipliziert sich automatisch und das gilt auch für das Reich Gottes. Ganz bestimmt hat Jesus uns gesagt im Gleichnis vom Senfkorn, vom Sauerteig. In diesem Fakt, dass bei dem Gleichnis vom Sämann, dass da eine hundertfältige Frucht entstehen kann, ist doch gewaltig, oder? Und Gott möchte dich segnen, dass du andere segnen kannst. Gott möchte dir geben, dass du anderen weitergeben kannst. Die Welt ist so bedürftig. Und Gott ist wirklich ein Gott, der souverän ist. Und manchmal macht er Dinge, da kommst du und ich nicht mehr mit, oder? Nicht mal mit dem Velo, oder? Und manchmal gibt es einfach gewisse Dinge, da hält Gott sich wie an seine Gesetzmäßigkeiten. Und da möchte er in dem Maß, wie seine Kinder mit ihm zusammenarbeiten, möchte er wirken. Zusammenarbeit mit ihm gemäß seinem Willen, der verliehenen Gnade, die er uns schenkt, den Gesetzmäßigkeiten, der Kraft, die er uns schenkt, der Beziehung, in der wir stehen zu ihm. Ich kenne dieses geniale Gleichnis vom Wachstum der Saat. Da sagt er, schreibt, ich weiß nicht, wie das wächst. Plötzlich ist eine Multiplikation da. Und doch ist der Mensch gesetzt, das, was Gott ihm in die Hände gegeben hat, zu nehmen. Gott hat uns erlöst, er hat alles gegeben. Wenn wir es nicht annehmen, dann wird es nicht für uns wirkbar. Und so haben wir bereits verschiedene Aspekte betrachtet, durch die Gott seine Wunder, seine Prozesse des Wachstums, der Erweckung oder des Segens freisetzen möchte. Und das letzte Mal haben wir gehört, eine dieser Gesetzmäßigkeiten ist es, wie das Leben aus Gnade respektive aus Gottes Ressourcen freigesetzt wird. Und ich möchte die wichtigsten Punkte nochmals zusammenfassen, ist so wichtig. Wir haben gesehen, dass die Gnade sich in der Person von Jesus Christus manifestiert hat. Amen. Jesus ist die Gnade Gottes. Und er hat den Vater repräsentiert, den Charakter Gottes dargestellt, seine Liebe zu den bedürftigen Menschen. Und bedürftig sind wir, ob wir es wollen oder wollen haben oder nicht, oder? Und alle Religionen zeigen aus, was der Mensch krampfen muss, um mühselig von Gottes Wohlbekommen zu empfangen. Der Mensch muss reißen. Und das Evangelium sagt uns genau das Gegenteil. Wir sollten heute Morgen tanzen, oder? Wie die Afrikaner im Lobpreis. Wow! Denn im Evangelium geht es darum, was Gott für uns getan hat. Du seine Gnade und weiterhin tun möchte. Das ist so gewaltig. Und so ruft uns das ganze Neue Testament auf, nicht unter dem Gesetz zu leben, sondern unter der Gnade, unter dieser, man könnte auch anders sagen, unverdienter Gunst. Römer 5,2 sagt uns, dass die Gnade die Grundlage unseres Lebens ist, das Fundament, auf das wir Tag für Tag leben sollen. Es ist diese Gnade, die wir brauchen, um Tag für Tag siegreichen zu leben bis an unser Lebensende. Praise God für das, was er uns gestern gegeben hat. Aber heute brauchen wir Neues. Und da hat er alles bereit oben. Aber wir müssen es abholen. Und so bedeutet aus der Gnade, aus der unverdienten Gunst zu leben, sich einzig und allein auf die Verdienste von Jesus zu stellen. Die Gnade bedeutet zweitens, unsere Beziehung zu Gott auf das auszurichten, was er für uns tut. Das ist die Basis unseres Lebens. Und drittens bedeutet aus der Gnade zu leben, auf dem zu leben, was er im Himmel bereit hat. An Ressourcen. An Kapital, an Vorrat. Und wenn er uns alles aufs Mal geben würde, wären wir flach, oder? Aber wir müssen es abholen. Um das geht es. Er ist ein guter Papi, der uns beschenken möchte. Und das bedeutet es, anders als wir geprägt sind, Gott ruft uns nicht aus uns selbst stark zu werden, oder? Die Welt sagt, reichste, mach das und so. Nein, Gottes Wunsch ist, dass wir dankbar und frei aus dem leben, was er uns Tag für Tag und Situation für Situation schenken und darreichen möchte. Und deswegen ist in unserem Alltagsleben nicht das Problem, dass wir zu schwach sind. Wir sind alle schwach, oder? Das ist überhaupt nicht das Problem. Das Problem ist, haben wir gesehen, dass wir zu stark sind. Dass wir zu fest auf uns vertrauen, auf unsere Erfahrung, auf unser Wissen. Und eben weil wir meinen, so reich zu sein, an guter Theologie nichts dagegen. Aber weil wir meinen, so reich zu sein an eigener Weisheit, eigener Smartheit, an eigener Kraft, an eigener Gerechtigkeit, eigener Erfahrung, meinen wir, alles selber lösen zu können im Leben. Und genau dort verfehlen wir am meisten. Und das Beispiel, das ich nochmals in Erinnerung rufen möchte, ist so bildlich, der Jakob oder dieser schlaue, listige Fuchs. Ein Tausendsassa war das, oder? Der löste alles mit seiner Cleverness, mit seiner IQ. Das hat ihm auch Gott geschenkt. Aber er hat gedacht, that's all. Bis die Not kam. Und manchmal gibt uns Gott eine Wüstenzeit, eine Not, dass wir erkennen, dass wir ihn eben brauchen. Und da kam die Not, der Bruder kam herangeruckt mit militärischer Übermacht. Und als er merkte, oh Moment, mein Bizeps reicht jetzt nicht mehr aus, als dann noch seine männliche Kraft, seine Stärke, seine Hüfte ausgerenkt war, hat er vor Gott kapituliert. Und das war der Moment des großen Durchbruchs in seinem Leben. Als er kapituliert hat, seine Schwächen bekannt hatte, hat Gott die Schleusen des Himmels förmlich geöffnet und ihn gesegnet. Und wir brauchen diesen Segen Gottes. Und er hat einen neuen Namen bekommen, Israel. Gott streitet für dich, Jakob. Und er hat gemerkt, wow, also ich muss nicht aus meiner eigenen Kraft, meiner eigenen Cleverness kämpfen, sondern Gott will für mich kämpfen. Und das gilt auch für dich. Derjenige, der diese Sternbilder schnell in den Himmel gesetzt hat, der kämpft für dich. Hey, das ist viel. Er sieht die Probleme ein bisschen anders als du und ich, oder? Er hat die Lösungen. Und wenn es dazu noch ein paar mehr Sterne braucht, dann stellt er die für dich in die Sonne oder irgendwie, was weiß ich. Paulus hat deswegen gesagt, Gott hat zu Paulus gesagt, du starker Paulus, du musst wissen, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Wir dürfen schwach sein. Halleluja, wir dürfen anzapfen. Wie der DE-Zug da, zack, die Stromschienen oben, oder? Und anzapfen und sagen, Gott, ich brauche, dass ich anderen weitergeben kann. Und deswegen ist diese Hauptbibelstelle eine meiner Lieblingsbibelstellen, Hebräer 4,16, was heißt, darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der nicht eigenen Verdienste, sondern der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Diese Welt hat Hilfe nötig, oder? Und Gott ist die Quelle, die diese Hilfe darstellt, die diese Erlösung darstellt. Aber wir müssen gehen und anzapfen. Und so haben wir zusammenfassend gesehen, dass Gott möchte seine Wunder, diese Prozesse des Wachstums, der Erweckung oder einfach des Segens dann freisetzen, nicht wenn wir stark sind, sondern wenn wir kapitulieren und sagen, ich brauche dich und ich möchte leben von dem, was du mir schenkst. Verstehen wir das? So einfach, oder? Aber in der Praxis machen wir es immer kompliziert. Und wir müssen das auch als vereinte Ekklesia, als vereintes Volk Gottes, herausgerufene Gemeinde und Braut lernen, zusammen aus seiner Gnade zu leben. In der rasanten Entwicklung unserer Zeit wird das Gefälle von Licht und Finsternis immer viel größer, oder? Wow, es ist verrückt, was da an Finsternis sich auftut, aber da will Gott auch sein Licht schenken. Es ist ein Kampf im Gange. Und ich hoffe, dass wir verstanden haben, hey Leute, wir brauchen einander. Wir brauchen einander. Einerseits, dass wir nicht untergehen, aber auch, damit Gott seine Siege durch seine Braut, durch seine Gemeinde erringen kann. Ich glaube fest, im Alleingang werden wir der aufkommende Druck nicht standhalten können. Wir werden es nicht schaffen, aber zusammen können wir es erreichen. Und ich glaube, dass auch im Alleingang Gott niemals eine flächendeckige, großflächige Erweckung freisetzen kann. Und deswegen ist dieser Gedanke, der passt wirklich für uns als CCP für dieses Jahr. Ich habe so formuliert, zusammengefasst, zusammen abhängig und demütig aus der Gnade leben, aus dem, was Gott schenkt, oder? Und den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Der Paulus hat seinem Sprössling, ein fähiger Pastor wahrscheinlich, war sogar ein Apostel, Timotheus, gesagt, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ja was? Das sagt der Gnadenapostel. Was heißt das genau? Und der Paulus ist nicht einer gewesen, wo einfach gesagt hat, mach das oder jenes, sondern er hat das auch gemacht. Und er schreibt als Resümee seines Lebens, 2. Timotheus 4,7, ich, Paulus, habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewährt. Mit diesem Kampf seht ihr, dass immer der Glaube mit dabei ist. Und ich möchte mit einem einfachen Bild einsteigen. Gottes Volk wurde in Ägypten nach dem Tod von Josef jahrzehntelang brutal unterdrückt und versklavt. Die Bibel sagt uns, es wurden Sklaventreiber über sie gesetzt. Stellt euch das mal ganz bildlich vor, oder? Sklaventreiber. Und die Bibel sagt, die haben sie durch Lasten bedrückt und sie mussten dem Pharao diverse Vorratsstädte bauen. Die haben geschuftet unter dieser heißen Sonne. Und im 2. Mose 1,13 steht, sie wurden mit Gewalt zum Dienst gezwungen und machten ihnen das Leben bitter mit Zwangsarbeit. Da war keine Freiheit mehr da. Dann wurden ihre neugeborenen Knaben umgebracht und in den Nil geworfen. Weißt du, was das für eine Hölle auf Erden ist? Und zusammengefasst sagt die Bibel in 2. Mose 2, und die Kinder Israels seufzten über ihre Knechtschaft und sie schrien. Und ihr Geschrei über ihre Knechtschaft kam zu Gott an. Ihr Gott war immer noch ihr Gott, auch wenn sie ihn vergessen hatten. Und dann beginnt Gott wieder aktiv einzugreifen ins Leben seiner Kinder, seines Volkes. Und nach 10 Plagen ließ der Pharao dann Gottes Volk endlich aus Ägypten ziehen, heraus aus der brutalen Sklaverei. Kannst du dir das vorstellen? 400 Jahre, wie lange die Sklavenzeit dauerte, wissen wir nicht. Es sind Jahrzehnte gewesen. Und plötzlich kam der Tag, Gott schenkt die 10 Plagen und jetzt gönnst du vor. Wow, weißt du wie? Sie gingen aus Ägypten. Sie verließen Ägypten. Und Gott wusste, dass sie sich zwar physisch mit jedem Schritt aus Ägypten, dem Ort ihrer Sklaverei, entfernten. Aber Gott wusste auch genau, dass sie Ägypten und die dort erworbene Sklavenmentalität immer noch fest in ihrem Herzen mittrugen. Sie gingen immer weiter weg von Ägypten. Aber das Ägypten und diese Sklavenmentalität haben sie mitgetragen. Und Gott wusste das. Und darum, so interessant, vielleicht ist das euch noch nie aufgefallen, hat Gott einen Plan ausgeheckt. 2. Mose 13, 17 steht, und es geschah, als der Pharao das Volk ziehen ließ, da führte sie Gott nicht auf die Straße durch das Land der Philister, obwohl sie die Nächste war. Denn Gott sprach, es könnte das Volk reuen, wenn es Widerstand, wenn es Kämpfe vor sich sehen würde und es könnte wieder nach Ägypten umkehren. Was? Aus der Sklaverei? Wieder zurück? Unmöglich. Was war das Problem? Gott wusste, dass ein unbewaffnetes, wehrloses Millionenvolk mit einem riesigen Viehbestand, beladen mit all den Schätzen und Reichtümern, die ihnen die Ägypter mit auf den Weg gegeben hatten, bald angegriffen und umkämpft werden würden. Gott wusste, das muss kommen. Aber Gott wusste auch noch etwas anderes. Er wusste, dass ein misshandelter Sklave durch die vielen erhaltenen Schläge so eingeschüchtert war, dass er sich bei jeder Konfrontation duckte, weil er wieder den nächsten Schlag, die nächste Strafe fürchtete. Jemand, der eine Sklavenmentalität hat, er beugt viel lieber seinen Rücken vor seinem Gegner. Er unterwirft sich ihm, als dass er versucht, gegen ihn aufzustehen und gegen ihn zu kämpfen. Und wohlweislich hat Gott sich entschieden, vorerst sein Volk auf einem anderen Weg zu führen, wo es nicht sofort diesen Widerstand und diese Kämpfe sehen musste. Und dann ist Gott gut, oder? Ein Vater. Er hat sie viele Erfahrungen machen lassen, wo sie ihren Erlöser Gott kennenlernen konnten. Die kannten ihn ja gar nicht, oder? Da hat sich das Meer geteilt. Stellt euch vor, diese Panik dahinter, die Feinde davon, das Meer blockiert. Und Gott sagt, hey, kein Problem. Wumm. Das Wasser ging auf, sie gingen durch. Weißt du, was für eine Erfahrung, oder? Dann haben sie mehr erlebt. Sie haben erlebt, wie ein Millionenvolk tagtäglich mit Manna versorgt worden ist, mit Wachteln, sogar Freischätzchen auf der Speisekarte. Dann waren sie in der Wüste, ich war auch in der Wüste. Weißt du, was hat sie in der Wüste? Nichts. Weißt du, wie heiß ist es? Und Gott lässt aus dem Felsen Wasser hervorkommen. Du, das ist ein Strom gewesen, wahrscheinlich wie der Rottendon, ich weiß auch nicht. Für so viele Millionen Leute. Hey, das zu erleben, weißt du, wie gewaltig, was für Erfahrungen. Und das Beste, Gott war mit ihnen. Die Wolkensäule am Tag, boah, das muss eindrücklich gewesen sein. Die Nacht war es dunkel, oder? Aber da hat es eine Feuersäule gehabt und das Volk Gott wusste. Unser himmlischer Vater ist bei uns viele Möglichkeiten, diesen Erlöser Gott kennenzulernen. Aber irgendwann, nach all diesen Erfahrungen, nach all dem besser kennenlernen von Gott, war es unvermeidlich, dass Gottes Volk mit dem Widerstand einer gottlosen Welt konfrontiert wurde. Und uns geht es genau gleich. Und so lesen wir ganz krass, 2. Mose 17, 8, bei Rephidim geschah es auch, dass die Amalekiter anrückten, um gegen die Israeliten zu kämpfen. Die haben ja niemandem etwas da. Die waren ja wirklich, die haben gefreut und sich an ihrer Erlösung gefreut. Und das war eine furchterregende Aggression. Wisst ihr wieso? Die hatten nicht einmal Waffen. Hey, die hatten keine Waffen, die haben nur Reichtümer, die haben nur Vieh gehabt und weiß nicht was. Kein einziger von ihnen hatte eine militärische Ausbildung. Und das Schlimmste von Ganzen, diese Sklavenmentalität, die war immer noch ganz dick drinnen in ihrem Herzen. Und lieber sind sie jedem Widerstand aus dem Weg gegangen, hätten ihren Rücken gebeugt, als sich zu unterwerfen, als sich im Kampf gegen sie zu stellen. Menschlich gesehen war die Niederlage vorprogrammiert, klar. 1-0 gegen das Volk Gottes. Und da hat der himmlische Vater gesagt, ihr müsst eine Lektion lernen. Ihr müsst lernen vom ersten Moment an in dieser Wüste, dass ich für euch kämpfen werde. Ich selber werde euch vorangehen, oder? Das sollten sie lernen. Aber es sollte auch lernen, im Glauben geistig zu kämpfen und wie es im Glauben einfach Widerstand leisten sollte. Und dann hat Gott die Marschparole ausgegeben, den Marschbefehl, 2. Mose 17, 9. Mose sagte zu Josua: Biete die kampffähigen Männer auf, morgen sollt ihr gegen die Amalekiter kämpfen. Ich selbst werde oben auf dem Hügel stehen und den Stock in der Hand halten, durch den Gott bisher so große Wunder getan hat. Es ist noch interessant, oder? Das altbewährte Arbeitswerkzeug, nämlich sein Hirtenstab, wurde zum Symbol der göttlichen Autorität in seinem Amt, um Gottes Volk zu führen. Wann immer diese Autorität sich demonstriert hatte, kam dieser Stab zum Einsatz. Bumm, das Wasser kam hinaus, oder? Boom, das Wasser teilte sich im Meer. Immer wenn die göttliche Autorität zum Ausdruck kam, kam dieser Stab ins Spiel. Die Zeichen in Ägypten und so weiter. Ja, und dann eben Kampfansage, der Feind hat sich versammelt. Und der gute Mose und Aaron, die waren ja schon über 80, oder? Die sind auf diesen Berg gekraxelt, wahrscheinlich auch nicht mehr wie die jungen Rehe, oder? Zusammen mit dem Hur. Und sie haben gesehen von oben, im Tal mitverfolgt, wie der junge Josua mit seinem ganz schwach bewaffneten, demotivierten, ängstlichen Fußvolk dem Feind begegnet ist. Ich glaube, es ist ihnen so ergangen wie dem Publikum auf einer Fußballtribüne, die ängstlich aufschreit, wenn die gegnerische Mannschaft mit einem gefährlichen Angriff das eigene Tor bedrängte. Und da muss ich sagen, ui! Aus Verzweiflung hat er die Hände zum Himmel gehalten und gesagt, Gott, um Himmels Willen, wir gehen unter. Und dann haben die drei oben auf dem Berg ohne Feldstecher gesehen. Da gibt es eine erstaunliche Erfahrung. Solange Mose die Hand mit dem Stock emporhob, waren die Männer Israels überlegen. Ließ er sie aber sinken, so waren die Amalekiter überlegen. Es war, als würde er mit seinem Hirtenstab die Weichen im Himmel umstellen und die Kampfengel, die auf der Seite Josuas standen, zum Kampf freisetzen. Mose drückte mit seinen erhobenen Händen aus, dass er Gott brauchte, dass er Hilfe brauchte, dass er von ihm abhängig war, dass er Gnade brauchte. So hing der Sieg, das verstand er, von seiner Demut ab, von seiner Haltung, dieser Abhängigkeit von seinem Glauben. Und diese erhobenen Hände sind zweifellos ein Bild für die Waffe des Gebetes, das Gott seinem Volk auch heute in die Hände gegeben hat. Und wie Gott Josua und seine Truppen in dem aussichtslosen Kampf mit so ungleich langen Spießen ganz praktisch geholfen hat, keine Ahnung, kann ich mir nicht vorstellen. Aber wir wissen, dass Mose durch sein Gebet den Sieg für sein Volk freigesetzt hat und die dazu nötige Weichen in der geistlichen Welt gestellt hat. Ganz offensichtlich, oder? Das war die Lektion, die sein Volk bei dieser Konfrontation lernen musste. Und Paulus sagt uns Neuen Testamentler, für die wir ein viel größeres Bild haben in Epheser 12. Wir, was steht hier? Wir sündigen, nein, wir kämpfen nicht gegen Menschen, wir kämpfen gegen unsichtbare Mächte und Gewalten, gegen die bösen Geister, die diese finstere Welt beherrschen. Und unsere einzige Hoffnung zum Sieg gegen diese überdimensionalen Mächte ist, auf Gott zu vertrauen und im gläubigen Gebet vor den Thron der Gnade zu erscheinen und sagen: Gott, wir brauchen jetzt deine Barmherzigkeit und empfangen deine Hilfe. Wir kommen vor den Thron der Gnade. Das gehört dazu. Der Bartimäus, der blinde Mann, wann wurde ihm geholfen? Als er zu Jesus geschrien hat: Ich brauche dich, ich bin abhängig von dir. Und sobald er diese Abhängigkeit bekannt hat, wurde er geheilt. Glaube und Gnade arbeiten immer zusammen. Und offensichtlich, sobald Mose glaubte an die menschlichen Fähigkeiten der Kampftruppe von Josua, als er aufhörte, abhängig zu sein, seine Augen nicht mehr gegen den Himmel richtete, wurde dieser Gnadenstrom unterbrochen. Was erleben wir manchmal in unserem Leben? Paulus sagt im Römer 8,28, dass denen, die Gott lieben, was? Alles zum Besten wird. Das ist einer der schwierigsten Verse, oder? Uiuiui. Aber dann listet er eine riesige Palette auf von Schwierigkeiten, von Widerständen, die auch ein Christ erleben kann. Sünde, Not, Angst, Verfolgung, kennt ihr das? Hunger, Entbehrungen, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers, soweit ist es noch nicht ganz bei uns in der Schweiz. Engel, unsichtbare Mächte, gegenwärtiges, zukünftiges, gottfeindliche Kräfte, Hohes und Tiefes. Sagt er, das kannst du alles als Christ erleben, dass das gegen dich ist. Aber dann schreibt er ein bisschen weiter runter in 8,37, aber in all dem überwinden wir weit. Durch wen? Durch den, der uns geliebt hat. Wieso? Denn nichts kann uns trennen von der Liebe Christi, Gottes, die in Christus Jesus offenbart ist. Wow, oder? Und zusammengefasst hat er das den Korinthern noch besser ausgedeutscht, hat gesagt: Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Haltet daher unbeirrt am Glauben fest. Auch hier, denn der Text zusammen, seht ihr ihn? Paulus sagt, in der Welt gibt es Momente, wo Widerstand kommt. Aber Gott möchte euch den Sieg schenken. Und die Bibel zeigt uns, dass Gott seinem Volk Versuchungen, Prüfungen, Schwierigkeiten zumutet. Jesus hat das auch selber erlebt, oder? Aber uns gilt die Verheißung, Gott möchte uns den Sieg schenken. Und so hat Gott auch gesagt: Hör mal, ihr habt eine Berufung zu kämpfen. Und Gott hat dir nicht einen Geist der Angst gegeben, der Ängstlichkeit, der Furchtsamkeit, der Feigheit, das, was uns entgegenkommt, wenn wir bedrängt werden, sondern er hat einen Geist uns gegeben, der ein Geist der Besonnenheit ist, der Liebe und der Kraft. Wow! Und das bedeutet, dass wir lernen müssen, in Harmonie mit diesem Geist Gottes zu kämpfen, mit diesem Geist der Liebe, der Besonnenheit und der Kraft. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen diese bösen Geister, die die finsteren Welten beherrschen. Und Gottes Berufung für sein Volk in der Endzeit steht, in 1. Petrus 2 haben wir schon mal gehört, lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt wird. Was möchte Gott tun? Er möchte uns zusammenbringen. Keine Einzelkämpfer, oder? Sondern das spricht von der Ekklesia, das spricht von dieser Gemeinde, von der Gemeinschaft der Gläubigen. Gott möchte, dass wir ein Tempel bilden und dass der Geist Gottes da sich manifestieren kann, in uns wohnen kann. Und dann unser Auftrag, 4 Verse weiter unten, Vers 5, lasst euch zu einem heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind, Opfer, an denen er Freude hat. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk, ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk ihm gleich gehört und den Auftrag hat, was zu tun, seine großen Taten zu verkünden. Und da sind wir berufen, Priester zu sein, Brücken zu bauen zwischen Menschen, die verloren sind, ewig verloren sind, und Gott durch unsere Fürbitte in den Riss treten. Wir sind berufen der Sichtbaren, um in der unsichtbaren Welt die großen Taten Gottes zu verkünden, dass Jesus gesiegt hat, dass er triumphiert hat. Das geschieht durch unseren Lobpreis. Das geschieht durch unsere Anbetung. Das geschieht durch die Proklamation, dass Jesus der Herr der Herren ist, der König der Könige, derjenige, dem gegeben ist, alle Macht im Himmel und auf Erden. Amen. Wir sprechen aus die Wahrheiten Gottes, wie das der Ezechiel gemacht hat im 37. Kapitel, was Gott tun möchte. Und so sind wir als Gemeinde Jesu Christi, haben wir eine hohe, privilegierte Berufung und Verantwortung, zusammen zu kämpfen und die Weichen zu stellen im Himmel, die entscheidend sind, auch fürs Wallis. Glaubt ihr das? Das hat er nicht den Politikern übergeben zu uns, sondern uns, oder? Gott will uns den Sieg schenken, haben wir gehört, den er bereits vor 2000 Jahren erworben hat, als er den Feind öffentlich zur Schau gestellt hatte. Aber wir müssen zusammenstehen im Gebet und in diesem Geist der Besonnenheit und der Kraft beten. Wir sind gerufen, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. Der Josua hat auch gekämpft da unten, oder? Das war wichtig, das war unglaublich wichtig. Aber hätte er allein überhaupt nichts erreichen können, wäre Mose nicht auf dem Berg gestanden, oder? Und der Mose auf dem Berg hätte nichts alleine ausrichten können, hätte der Aaron und der Hur ihn nicht unterstützt in ihrem Dienst. Der alte Fuchs, der wurde nämlich müde, oder? Und was haben sie gemacht? Ein Stein einfach hingerollt, wo er drauf sitzen konnte. Und sie haben seine Hände gestützt. Schaut euch mal dieses schöne Bild an, oder? Und so schenkte Gott ihnen den Sieg. Er überwältigte den Feind, aber ohne dieses harmonische Teamwork hätte die Übung, wäre in die Hosen gegangen, oder? Hätte es eine dramatische Niederlage gegeben. Mose hatte zwar die Autorität übertragen bekommen mit seinem Stab, oder? Um diesen Sieg freizusetzen. Aber er hatte nötig getragen und gestützt zu werden von seinen Mitstreitern. Jeder nahm eine wichtige Stellung ein, oder? Und der Hur, der war der Jüngste von ihnen, der hätte sagen können, Mose, gib mir mal den Stab. Ich bin doch noch viel knackiger als du, oder? Mag doch noch besser. Hey, ich mach das viel besser als du. Nein, er ist an seinem Platz geblieben und zusammen haben sie einander unterstützt. Sie haben die genau gleiche Vision verfolgt und so hat Gott ihnen den Sieg gegeben als Team. Und ich kann nicht sagen, der Josua ist nicht wichtig oder nur der Mose ist wichtig. Sie alle waren wichtig. Und so sind wir berufen als Kirche, einander zu segnen, einander zu ermutigen, einander zu ergänzen. Jeder mit seiner Gabe an seinem Platz und zusammen schenkt uns Gott seinen Sieg. Halleluja. Schaut euch mal dieses Bild an. Denkt ihr, das war eine einfache Sache? Die Bibel sagt, es ging, bis die Sonne unterging. Wahrscheinlich fast ein Tag. Hey Leute, schaut euch mal das an. Das war wahrscheinlich heiß, oder? Vielleicht hatte es Mücken da. Wie konnte der Hur und der Aaron die Mücken um den Kopf abwehren? Boah, die waren beschäftigt durch ihre Aufgabe angenagelt. Können wir sehen, das war nicht einfach. Vielleicht hatte der Mose vergessen, sein Deodorant einzustreichen am Morgen. Und da standen sie unter den tropfenden Achselhöhlen ihres Meisters im herben Geruch der Natur. Halleluja. Aber sie haben durchgehalten. Und manchmal ist es nicht einfach, wenn wir zusammenarbeiten. Wirklich nicht. Manchmal gehen uns die anderen auf den Wecker, oder? Und die hätten sich gefreut, hätte Mose zwischendurch duschen können oder so. Aber das war jetzt einfach mal so. Und sie haben durchgehalten und Gott hat ihnen den Sieg gegeben. Wir sind berufen, einander zu ergänzen. Weißt du, Gott hat einem jeden von uns so viel geschenkt, oder? Gott sei Dank hast du andere Gaben als ich und umgekehrt, oder? Aber wir müssen sie einsetzen zur Ehre Gottes. Wir müssen sie einsetzen und das geben, was Gott uns anvertraut hatte. Und nicht neidisch werden. Die Miriam, nehmen wir die Schwester von Aaron und von Mose, oder? Die war so gesegnet von Gott. Das war die Lobpreisleiterin. Weißt du, wie du der Lobpreisleiten für ein Millionenvolk, du? Weil die ist noch vorangegangen mit dem Tambourin und so weiter. Die hatte so eine gesegnete Aufgabe von Gott bekommen. Aber eines Tages hat sie gesagt, ja, nein. Ich möchte etwas anderes. Mose, du sowieso, du nimmst zu viel von diesem Kuchen für dich weg. Und unter einem Vorwand hat sie gesagt, ja nein, Mose, deine Berufung, du stellst dich zu hohe, oder? Und Gott hat das sehr missfallen und er hat Miriam bestraft. Und so wurde das ganze Volk eine ganze Woche lang blockiert, weiterzugehen, bis Miriam dann von ihrer Lepra wieder geheilt worden war. Gott möchte seinem Volk, das bereit ist, als Team zusammenzustehen, große Siege schenken. Er will durch sie wirken, durch seinen Geist der Besonnenheit, der Liebe und der Kraft. Er möchte uns helfen, unsere Sklavenmentalität abzulegen und in seiner Kraft aufzustehen und zu kämpfen. Wir sind berufen, nicht den Schwanz zu sein, sondern der Kopf, sagt die Bibel. Ich möchte zum Schluss kommen und etwas ganz Verrücktes sagen. Eigentlich hätte Gott ein paar wenige Wochen gebraucht. Ein paar wenige Wochen hätten genügt, um sein Volk aus der Sklaverei aus Ägypten zu führen. Nur ein paar Wochen. Aber Gott brauchte schlussendlich 40 lange Jahre, um Ägypten und diese erworbene Sklavenmentalität aus ihrem Herzen herauszubringen. Und die Bibel, das Neue Testament, ermutigt uns, dass wir aufstehen und dass wir kämpfen in seiner Kraft. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Kämpfe mit dem Geist, den ich euch geschenkt habe, diesem Geist der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Wir sind berufen als Gemeinde Jesu Christi. Wir sind verantwortlich, zusammenzustehen. Uns zu ergänzen, zu kämpfen, dass die Weichen im Himmel gestellt werden. Und Jesus hat das Werk bereits vollendet. Amen. Wo sitzt er? Im Himmel zu Rechten Gottes. Und gemäß Epheser 2,6, dort steht, zusammen mit Jesus Christus hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben. Wir sind berufen, schon jetzt ausgeruht neben ihm zu sitzen. Und den Sieg zu feiern, seinen Ausspruch, es ist vollbracht. Hey, wir haben so viel Autorität in die Hände gegeben bekommen von Gott. Und wir sind berufen, zusammenzustehen. Wir haben Autorität von Jesus delegiert bekommen, Vollmacht, die wir ausüben sollen. Wir sind unglaublich stark, wenn wir zusammenstehen in diesem Jahr. Glaubt ihr das? Wir werden da etwas in der himmlischen Welt bewegen. Wir sind jetzt schon seine Teilhaber, wir sind schon jetzt Vertretungsbevollmächtige seines errungenen Sieges. Berufen, zusammenzustehen, zu binden und zu lösen, was der Feind da noch halten möchte. Und wir sind ein geniales Team, wenn wir zusammenstehen. Amen. Herr, ich möchte dir danken für dieses einfache Bild von diesem Mose, von diesem Aaron, von diesem Hur, von diesem verzagten Feind, von diesem Josua, der verzweifelt kämpft. Und wie du den Sieg schenkst, wie du für dein Volk kämpfst. Herr, wir kommen immer mehr unter Druck, Herr. Aber du möchtest uns den Sieg schenken in Christus Jesus, wie wir es gelesen haben. Und ich danke dir, dass du uns hilfst, aufzustehen, Herr. In deiner Kraft, in deinem Geist. Ich danke dir, dass du uns den Sieg bereits verheißen hast. Und schenke uns, dass wir uns nicht abhalten lassen durch unsere Andersartigkeit, wenn uns der andere mal auf den Nerven geht oder den Wecker, Herr. Hilf, dass wir zusammenstehen und uns freudig ergänzen, Herr. Dass wir Menschen und Brüder und Schwestern freisetzen in ihre Berufung, die du ihnen geschenkt hast. Und zusammen sind wir mit dir mehr als Überwinder, Jesus. Weil dein Geist gibt in uns, der Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, der Geist, der ein Geist nicht der Furcht, sondern der Liebe, der Kraft und der Selbstkontrolle ist. Herr, wir sind ein gesegnetes Volk und wir können heute Morgen gerade aufstehen, weil du hinter uns stehst als brüllender Löwe von Juda, der den Feind schon lange bezwungen hat. O Herr, gib uns einfach geöffnete Augen, dass wir sehen, was du uns geschenkt hast. Und dass wir uns nicht fürchten müssen für das, was kommt, sondern du bist mit uns. Du wirst uns nie versäumen, noch verlassen. Halleluja. Amen. Ist Gott nicht gut? Haben wir nicht eine tolle Berufung? Wir sind eine gewaltige Mannschaft, oder? Wow, nicht aus uns selbst stark, sondern aus ihm, aus seiner Gnade. Wow, wir singen noch ein Lied. Denken daran, dass wir wirklich Befreite sind. Möge Gott uns helfen, auch jede Mentalität abzulegen, wo wir noch sklavenmäßig sind. Hey, wir sind befreit. Wir sind berufen, den Kopf zu sein.